Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
Kipurile Europei.
Europäische Ansichten.
Lice Europei. Faces of Europe.
You know, it's not so much about investment, to be honest with you. I really think it's about these happy people walking on the riverbank.
Von glücklichen Menschen spricht Mohamed Alaba, als er Ende 2020 das Einkaufszentrum Galleria Belgrade eröffnet. Die Shopping Mall ist Teil der Belgrade Waterfront, des größten Bauprojekts Südosteuropas. Bis 2030 etwa soll die Waterfront fertig sein. Und mit Großprojekten kennt sich der arabische Investor aus. Er hat unter anderem den Burj Khalifa in seiner Heimatstadt Dubai gebaut, das höchste Gebäude der Welt.
What do these people feel when they walk with pride, with happiness, with hope?
Was fühlen die Menschen, wenn sie hier mit Stolz, mit Glück und der Hoffnung unterwegs sind, dass es dieser Stadt gut geht? Denn genau das sollte uns alle antreiben. Veränderung in das Leben der Menschen bringen. Und das ist am Ende wichtiger als Geld.
I think this is more important than money, right?
Auch Aleksandar Vučić ist zur Eröffnung gekommen, Serbiens autokratisch regierender Präsident. Die Waterfront ist sein Prestigeprojekt. Ihm musste ein kompletter Stadtteil weichen. 4 Milliarden Euro kostet es, eins von vielen Bauprojekten in Belgrad. Als Stadt der Kräne hat der ehemalige Bürgermeister Belgrad einmal bezeichnet. Und tatsächlich wird gefühlt an jeder Ecke gebaut, was das Zeug hält in Serbiens Hauptstadt. Doch für wen eigentlich? Nicht jedenfalls für die normalen Bewohnerinnen und Bewohner Belgrads. Denn die können sich die ganzen Luxus-Apartments und Penthouses, die da größtenteils entstehen, schon lange nicht mehr leisten. In den schicken neuen, teils illegal gebauten Wohnanlagen herrscht deshalb viel Leerstand. Und die Mieten sind in den vergangenen 3-4 Jahren überall in der Stadt förmlich explodiert.
Der Vermieter wollte nur einen Vertrag über 3 Jahre machen. Als die vorbei waren, hieß es plötzlich, die Miete verdoppelt sich. Von umgerechnet 150 auf 300 Euro für 4 Quadratmeter wohlgemerkt.
Belgrad. Bauboom ohne Regeln. Eine Sendung von Christoph Kersting.
My apartment is okay. In this building.
But you didn't bring your family. You are on your own.
Or? Me and my wife.
Ah, your wife.
We are only small family.
Okay.
Without children.
Okay. Eigentlich sei er ja ein Mensch mit sonnigem Gemüt, sagt Stefan. Und ich kann das bestätigen. Wir kennen uns seit ein paar Jahren, seitdem ich durch Zufall in seiner kleinen Kaffeebar im Herzen Belgrads gelandet bin und seit dieser Zeit immer mal wieder bei ihm vorbeischaue. An diesem Sonntagmorgen steht Stefan eher missmutig vorm Eingang des Mietshauses, in dem er wohnt. Im unteren Teil von Dorčol, dem seit vielen Jahren angesagtesten Stadtteil der serbischen Hauptstadt. Mit zahlreichen Bars, Restaurants, hippen Klamottenläden.
This is Dorčol. It's coming name from Turkish word. It is crossroads means in Turkish.
Dorčol, das kommt ursprünglich aus dem Türkischen und bedeutet Kreuzung. Weil das hier immer schon sehr vielfältig, multikulturell, kosmopolitisch war. Hier haben früher viele Türken gelebt, viele jüdische Menschen und natürlich die Serben. Und das ist auch heute noch so.
They are living here, this area. This is really multicultural place. And right now still like that.
Die Sonne scheint auf den kleinen Platz vor dem 4-stöckigen Wohnblock. Stefan wohnt hier mit seiner Frau. 2 Zimmer, 35 Quadratmeter. Ein paar Jungs spielen Fußball. Stefan grüßt die Nachbarn, die auf einer Parkbank sitzen und ein Schwätzchen halten. Er verzieht kurz das Gesicht. Schmerzen im Rücken. Schon seit einigen Wochen quält den Mit-50er einen Bandscheibenvorfall. Aber nicht nur das bereitet ihm schon länger Sorgen.
Maybe 5 years ago it was better. Because I don't know, maybe economical crisis first problem after war.
Bis vor 5 Jahren war die Situation okay hier. Dann kam eine wirtschaftliche Krise, Covid natürlich. Und seit dem Krieg in der Ukraine haben wir hier sehr, sehr viele Russen. Das hat alles deutlich verändert. Die Balance fehlt seitdem. Und die Preise gehen förmlich durch die Decke. Die Mieten haben sich seit Kriegsausbruch in vielen Teilen der Stadt verdoppelt oder sogar verdreifacht. Das Hauptproblem sind dabei aber nicht die Russen oder andere, sondern es gibt hier quasi keine Mieterrechte, keinen Mieterschutz wie in den meisten anderen Ländern. Ich musste schon 2 meiner Coffeeshops aufgeben, weil die Vermieter auf einmal das Doppelte verlangt haben.
After end of the contract, landlord says double rent.
Stefan stammt nicht aus Serbien, lebt aber seit einigen Jahren mit seiner Frau in Belgrad. In diesem Jahr hat er die serbische Staatsbürgerschaft beantragt und will da keine Probleme bekommen durch irgendwelche kritischen Interviews, wie er sagt. Bedingung für unser Gespräch war deswegen, sein richtiger Name wird hier nicht genannt. Auch weitere Details, die Rückschlüsse auf seine Identität zulassen, bleiben außen vor. Dazu habe ihm sein Anwalt geraten, entschuldigt er sich mehrfach. Viele alteingesessene Bewohner hätten Dorczol verlassen müssen in den vergangenen Jahren, weil sie sich die hohen Mieten nicht mehr leisten konnten, erzählt Stefan. Wir überqueren die Zara-Duschana-Straße, die den unteren vom oberen Teil Dorczols trennt. Die Straßen werden von nun an steiler und nirgendwo ist die Dichte an Bars und Restaurants höher als in diesem Teil Belgrads. Wir passieren eine Art Kiosk in einem Haus mit Jugendstilfassade. Durch ein Schiebefenster wird Kaffee, Kuchen und Bier verkauft. Auf dem Gehweg davor improvisierte Sitzgelegenheiten. Bis vor 2 Jahren hatte Stefan hier das Sagen.
Yeah, I started here 5 years ago. It was such a kiosk.
Ich habe den Laden vor 5 Jahren übernommen. Das war davor schon immer ein Kiosk gewesen und ich habe das Ganze auf eigene Kosten sehr aufwendig renoviert, alle Leitungen neu verlegt etc. Der Vermieter wollte nur einen Vertrag über 3 Jahre machen. Als die vorbei waren, hieß es plötzlich, die Miete verdoppelt sich, von umgerechnet 150 auf 300 Euro für 4 Quadratmeter wohlgemerkt. Das habe ich nicht akzeptiert. Und damit war ich dann auch die Wohnung über dem Laden los, in der wir gewohnt haben. Alles kein Einzelfall. Hier gegenüber, auf der anderen Straßenseite, war immer eine kleine Bar. Jetzt wird umgebaut, ein Weinladen kommt da rein. Die Miete soll bei 2000 Euro liegen, habe ich gehört. Teuer. Und ich weiß nicht, wer das bezahlen soll.
Und nicht nur die rasant steigenden Mieten sind ein Problem im Großraum Belgrad mit seinen 1,7 Millionen Menschen. Immerhin ein Viertel der Gesamtbevölkerung Serbiens. Laut der unabhängigen Datenbank Numbeo, die weltweit Lebenshaltungskosten in Städten erfasst, gehört Belgrad mit Moskau, Paris und der kroatischen Hafenstadt Split zu den teuersten Städten in Europa. Nicht in absoluten Zahlen, aber gemessen am Durchschnittseinkommen. Und das liegt in Serbiens Hauptstadt bei rund 82.000 Dinar, der offiziellen Landeswährung. Umgerechnet sind das etwa 700 Euro. Der weitaus größte Teil der Belgraderinnen und Belgrader verdient allerdings nicht mehr als 450 Euro. Dabei sind die Preise in Supermärkten und Restaurants vergleichbar mit denen in vielen EU-Ländern. Nur ein paar Häuserblocks von seinem alten Kiosk entfernt hat Stefan vor 2 Jahren eine neue, größere Kaffeebar aufgemacht. 20 Quadratmeter für 400 Euro Miete monatlich. Er selbst kann wegen seiner Rückenprobleme aktuell so gut wie gar nicht arbeiten. Seine 4 Angestellten verdienen 70.000 Dinar, umgerechnet 600 Euro pro Monat. Aber es werde immer schwieriger, überhaupt Leute für den Job zu finden.
Around Serbia, a lot of touristical places like Montenegro.
Auf dem Balkan gibt es ja so einige touristische Hotspots, Montenegro und Kroatien vor allem. Und da sind die Preise noch ganz anders. Was aber auch bedeutet, dass da wesentlich höhere Löhne gezahlt werden. Im Sommer findest du deshalb kaum jemanden, der hier in Belgrad noch in der Gastronomie arbeiten will. Ein Riesenproblem ist das.
Wir sitzen draußen auf dem Gehweg, wo Stefan Tische und Stühle postiert, sobald es warm genug dafür ist. Ich komme mit einer jungen Frau ins Gespräch, die am Nachbartisch an ihrem Espresso nippt. Hanna ist 28 Jahre alt, studiert Jura in Belgrad und wohnt am Rand von Vračar, einem größeren Stadtteil 20 Fußminuten von Dorczol entfernt. Wo komme ich unter? Kann ich die Miete zahlen? Schmeißt mein Vermieter mich nächste Woche raus? Alles Fragen, mit denen sich ausnahmslos alle in ihrem Freundeskreis fast täglich beschäftigen, erzählt die Studentin. Bis vor 2 Jahren hat sie sich eine Wohnung mit ihrer Schwester und einem Freund in Vračar geteilt. Dann kam eines Tages der Anruf des Vermieters.
He was like, oh, you know, with the whole Russian invasion, there are a lot of Russians here. I got offered to sell the apartment or to rent it out to.
Und da hieß es dann, naja, ihr wisst ja, die vielen Russen hier und ich habe ein Angebot, die Wohnung zu verkaufen und dann muss ich auch noch meine Tochter unterstützen finanziell. Kurz und gut, ich muss die Miete ab nächstem Monat um 50% erhöhen. Das wären dann fast 500 Euro gewesen. Und das wollten wir nicht zahlen. Das Ganze ist dann ziemlich eskaliert mit viel Schreierei und so weiter.
Die drei mussten dann sehr schnell raus aus der Wohnung. Heute wohnt Hannah in einem Wohnblock aus jugoslawischen Zeiten und teilt sich dort eine kleine Wohnung mit einem befreundeten Lehrer. 550 Euro Miete zahlen sie zusammen. Aber ihr Bekannter wird bald ausziehen. Er kann sich die Miete von seinem Lehrergehalt nicht länger leisten. Wird wohl zurück zu seinen Eltern in einen Vorort ziehen müssen.
Die meisten Leute in meinem Alter, die ich kenne, leben in Wohnungen, die sie über persönliche Kontakte bekommen haben. Also über Eltern, Freunde, Verwandte. Nur so zahlen sie Mieten, mit denen sie irgendwie überleben können. Und auf dem freien Markt wird inzwischen wirklich alles vermietet, was vier Wände hat. Keller, Garagen, solche Sachen. Es ist wirklich hart. Und alle beten jeden Monat, dass sie auch im nächsten da noch wohnen können. Alle leben auf Pump. Ich habe immer Angst, meine Bank-App zu öffnen, weil ich dann sehe, wie wenig Rücklagen ich habe.
Dabei liebe sie Belgrad mit seiner besonderen Energie, der Kultur, wie sie sagt. Aber ob sie hier auch weiterhin leben könne, stehe in den Sternen.
So, like, we're all just trying to make it
Menschen in Belgrad ächzen unter den hohen Mieten. Auch die Option zu kaufen ist für die meisten längst in weite Ferne gerückt. 2023 lag der durchschnittliche Quadratmeterpreis bei rund 2.500 Euro. In begehrten Lagen werden bis zu 10.000 Euro bezahlt. Laut staatlichem Katasteramt sind so gerade einmal 5% der einheimischen Bevölkerung in der Lage, eine Immobilie zu kaufen. Gleichzeitig werden 86% der Immobilienkäufe in Cash getätigt. Geldwäsche sei dabei ein Riesenproblem. Das höre ich immer wieder, etwa in Gesprächen mit Investigativjournalisten oder politischen Beobachtern. Viele in der Stadt sagen auch, richtig schlimm sei die Lage seit Putins Angriffskrieg auf die Ukraine. Denn tatsächlich kommen seitdem vor allem regimekritische junge Menschen aus Russland nach Serbien. Niemand weiß genau, wie viele Russen inzwischen im Land sind. Die Schätzungen schwanken zwischen 200 und 400.000. Klar ist, wer durchs Zentrum von Belgrad streift, abends auf ein Bier in Dorčal oder Vračar unterwegs ist, hört viel, sehr viel Russisch auf der Straße und an den Nachbartischen. Dabei herrscht ganz generell ein eher positives Russlandbild in Serbien. Die Russen, das sind unsere Schwestern und Brüder, orthodoxe Christen wie wir, die uns immer unterstützt haben in schwierigen Zeiten. Etwa als die NATO Ende der 1990er Jahre Belgrad und andere Städte bombardierte, um so den Kosovo-Krieg zu beenden. Doch die Russlandliebe stoße im Alltag schnell an ihre Grenzen, sagt Aleksandra Tomanic. Sie ist in Deutschland aufgewachsen und lebt seit vielen Jahren in Belgrad, wo sie die Europäische Balkanstiftung EFB leitet. Die FB setzt sich dafür ein, die Demokratie in der Region zu stärken und wird unter anderem von der Robert-Bosch-Stiftung finanziert.
Also die abstrakte Russlandliebe auf diesem halbmythischen, religiösen Niveau, die ist immer noch da. Dann sind das auch noch Regimegegner. Diese Russen, die hier sind, die entsprechen nicht der gängigen Vorstellung, wie ein vernünftiger orthodoxer Russe zu sein hat. Und jetzt sind nun mal die Russen da. Die Mieten sind hochgegangen, Preise in der Gastronomie auch. Es gab einfach diese enorme Nachfrage. Und das Problem ist nicht die Nachfrage, das Problem ist ein völlig ungeordneter Markt. Eine völlig ungeordnete Gesetzeslage. Es gibt hier so etwas wie Mietrecht, Mieterschutz überhaupt nicht. Die meisten Wohnungen werden schwarz vermietet. Der Vermieter behält einen Schlüssel und wenn sie Pech haben, dann trinkt er schon Kaffee, wenn sie nach Hause kommen. Und als dann die Masse der Russen plötzlich hier war, haben unfassbar viele Menschen, denen wurde ihre Wohnung gekündigt, weil die dann plötzlich das Dreifache an Miete verlangen konnten. Und wie gesagt, deswegen das sind die Russen. Alles ist explodiert. Wir haben ja eine jährliche Inflation letztes Jahr immer noch von 12% gehabt. Also das treibt die Preise. Das mit den Russen war aber eine reelle Erfahrung, aber einfach nicht, weil die Russen da sind, sondern weil es rechtlich überhaupt nicht geregelt ist.
Es ist der 24. Februar, spät morgens. Und die Freifläche im Belgrader Pionierski Park füllt sich langsam mit Menschen. Sie sind gekommen, um ein Zeichen zu setzen an diesem Tag. Gegen den Aggressor im Kreml, für die Ukraine, die brutal überfallen wurde vor genau 2 Jahren, am 24. Februar 2022. Der Ort des Treffens ist nicht zufällig gewählt. Gegenüber des Parks steht die Narodna Skupština, das serbische Parlamentsgebäude. Ein neoklassizistischer Prunkbau aus den Anfängen des 20. Jahrhunderts. Zwar ist Serbien schon seit 2012 EU-Beitrittskandidat, pflegt aber schon immer und auch nach dem Überfall auf die Ukraine enge Beziehungen zum Kreml. Bis heute trägt Belgrad nicht die EU-Sanktionen gegen Russland mit, bezieht einen Großteil seines Gases von dort. Erst im Januar dieses Jahres etwa reiste Alexander Vulin persönlich nach Moskau, um sich von Wladimir Putin einen Freundschaftsorden ans Revers heften zu lassen. Vulin ist ein enger Vertrauter von Präsident Vucic. Er war serbischer Innenminister und bis Ende 2023 Chef des serbischen Geheimdienstes. Kritiker werfen ihm vor, während seiner Amtszeit die Treffen russischer Dissidenten in Serbien illegal abgehört und die Mitschnitte auf direktem Wege an den russischen FSB geschickt zu haben. Einige prominente Gesichter der russischen Opposition jedenfalls wurden in der Folge verhaftet und verurteilt. Wladimir Kara-Murza etwa zu 25 Jahren Lagerhaft. Auch Anna und Nikolai wollen heute an Menschen erinnern, die aufgrund ihrer Gesinnung verhaftet oder verschleppt wurden. Die beiden halten ein Plakat hoch, darauf ein Bild der belarussischen Oppositionsführerin Maria Kolesnikova. Sie wurde 2020 in Minsk verhaftet, verbüßt eine 11-jährige Haftstrafe in einer Strafkolonie, ohne Kontakt zur Außenwelt. Anna und Nikolai, beide 30 und aus Moskau stammend, sind seit dem Frühjahr 2022 in Belgrad, weil sie nicht in einem Land leben wollen, das ohne Grund seine Nachbarn überfällt und Zivilisten tötet.
Uns geht es gut hier, aber es ist auch eine spezielle Situation.
Ich würde das als inneren Widerspruch beschreiben. Auf der einen Seite, wie du hier als Russe wahrgenommen wirst, und dann, wie du dich als Russe selbst fühlst, der nach dem Krieg Russland verlassen hat. Die Leute hier in Serbien sind uns ja erstmal wohlgesonnen, aber das gilt dem Russland, das Putin repräsentiert. Putin finden viele hier toll. Das ist ein Widerspruch, den ich auch in anderen Ländern so erlebt habe, in Armenien zum Beispiel. Ich frage nach der Wohnsituation, wie schwierig es ist, eine Bleibe zu finden. Alles eine Frage der Finanzen, sagt Anna. Persönliche Anfeindungen hätten sie noch nicht erlebt. Aber klar, dass viele Serben, auch sie, die russischen Neuankömmlinge, für die steigenden Preise verantwortlich machen, ist auch dem Paar aus Moskau nicht entgangen.
Aber es ist ja so, dass die meisten, die aus Russland oder Belarus hierher kommen, erstmal ohne Einkommen dastehen und hier auf die Beine kommen müssen. Es sind also nicht nur reiche Russen, wie man hier oft hört. Und dass die Preise wegen uns steigen, ist mir auch zu einfach. Die Preise steigen auch so, wegen der Inflation. Und die meisten Leute, denke ich, verstehen das auch. Ja, es gibt Probleme mit den Russen, aber es gibt auch Pluspunkte durch uns.
Да, от русских есть проблемы, но есть и какие-то плюсы. В общем.
Mit organisiert hat die Kundgebung Pjotr Nikitin. Auch er stammt ursprünglich aus Moskau, lebt aber schon seit 8 Jahren in Belgrad, war mit einer Serbin verheiratet und hat 2 Kinder mit ihr. Nikitin ist Jurist, unterstützt Russischsprachige in Belgrad, wenn sie vor Gericht einen Übersetzer benötigen. Und er hat Anfang 2023 die NGO Russische Demokratische Gesellschaft gegründet. Ein Sammelbecken für regimekritische Exilrussinnen und Russen in Serbien. Wir verabreden uns für den Abend im Pub 53, nicht weit vom Pionierski Park entfernt. Auch in der Bar um uns herum wird eigentlich nur Russisch gesprochen. Inhaber Alexei hinter dem Tresen kommt aus St. Petersburg. Und der Pub 53 ist seit dem Kriegsbeginn in der Ukraine eine der Anlaufstellen für junge Russinnen und Russen in Belgrad. Etwa 1000 Teilnehmer seien es wohl gewesen bei der Kundgebung am Vormittag. Nicht schlecht, findet Pjotr Nikitin und zündet sich eine Pfeife an. Er ist 43 Jahre alt, begann politische Treffen in Belgrad zu organisieren, als der verstorbene Kreml-Kritiker Alexei Nawalny Anfang 2021 in Moskau verhaftet wurde. Auch Pjotr Nikitin will den Vorwurf, die vielen Russen seien schuld an der Preisexplosion, so nicht stehen lassen.
Говорить, что русские – это проблема для Сербии, я считаю в корне неверным.
Zu sagen, dass die Russen ein Problem in Serbien darstellen, halte ich im Kern für total falsch. Wir sitzen hier in einer Bar, die von Russen betrieben wird. Und da fließen ja Steuereinnahmen an den Staat. Und die Russen hier treten an die Stelle jener Serben, die massenweise das Land verlassen in Richtung Westen, um dort Geld zu verdienen. Aber es gibt eben inzwischen diese negativen Berichte, auch in den Medien. Und ich weiß von Fällen, wo Russen deshalb nicht hierher kommen, sondern Zuflucht in anderen Ländern suchen.
Russen als Sündenböcke für die schwierige wirtschaftliche Lage im Land, das sei eine Sache. Es gäbe aber noch ein anderes wachsendes Problem. Nikitin spricht von einer regelrechten Kampagne. Russische Putin-Gegner würden mit fadenscheinigen Begründungen von den Behörden aufgefordert, das Land zu verlassen. Oder es würde ihnen die Wiedereinreise nach Serbien verweigert. Das sei ihm selbst so passiert.
Letztes Jahr im Juli habe ich meine Mutter besucht. Sie lebt in Portugal. Der Rückflug ging über Frankfurt. Und als ich hier ankam, wurde ich am Flughafen festgehalten von der Grenzpolizei. Ich sollte zurück nach Frankfurt fliegen, habe mich aber geweigert. Es hieß, gegen sie liegt ein Einreiseverbot vor, was Blödsinn ist. Nach 48 Stunden durfte ich dann doch einreisen. Das war der erste von vielen ähnlichen Fällen.
Und nicht alle endeten so glimpflich. Ein guter Freund von Pjotr Nikitin durfte tatsächlich nicht einreisen am Flughafen von Belgrad und lebt seitdem in Berlin. Thank you.
Serbien ist eine parlamentarische Republik, ein demokratisches Land im Herzen Europas, das in die EU strebt. So lauten die Eckdaten der ehemaligen jugoslawischen Teilrepublik, zumindest auf dem Papier. Denn in unabhängig erstellten politischen Indizes gibt Serbien bis heute kein sonderlich gutes Bild ab, etwa wenn es um den realen Zustand der Demokratie im Land geht, um Pressefreiheit oder Korruption. Im jüngsten Korruptionsindex von Transparency International landet Serbien nur auf Rang 104 von insgesamt 180 Ländern. Deutliche Kritik gibt es auch an den jüngsten Parlaments- und Kommunalwahlen vom Dezember 2023. Ein OSZE-Bericht bezeichnet die Wahlen als unfair, weil etwa in den größten Teil regierungsnahen Medien über die Opposition kaum berichtet worden sei. Auch von Stimmenkauf und Wahlmanipulation ist die Rede. Tausende gingen im ganzen Land gegen die Wahlsieger Vucic und seine Fortschrittspartei SNS auf die Straße. Das Europäische Parlament hat eine Untersuchung der Wahlen gefordert. Belgrad ignoriert das bis heute. Immerhin gäbe es inzwischen eine ernstzunehmende Opposition im Land, sagt die Politologin Aleksandra Tomanic von der Europäischen Balkanstiftung. Das linksliberale Bündnis Serbien gegen Gewalt etwa holte bei den Wahlen im Dezember 65 von 250 Parlamentssitzen. Dennoch sieht Tomanic keine Anzeichen für einen grundlegenden Politikwechsel in Serbien.
Es geht darum, dass Serbien noch nie völlig unabhängige Institutionen, eine funktionierende Demokratie und unabhängige Medien gehabt hat. Sie haben eine Bevölkerung, die aus dem Sozialismus in diese furchtbaren 90er gekommen sind. Sanktionen, Überlebenskampf, Flüchtlinge, Bombardierung, Kriegserfahrung, Zwangsmobilisierung. Und dann haben die Bürger in ihrer Verzweiflung dann Milosevic gestürzt und dann hieß es so, jetzt ist Demokratie da. Aber Demokratie kommt nicht über Nacht, Demokratie lernt man. Und niemand hat aber mit dieser Bevölkerung gearbeitet, weder durch das Schulsystem noch durch Kampagnen, um den Menschen wirklich zu zeigen, was denn jetzt ihre Bürgerrechte und auch über ihre Bürgerverantwortung ist. Die Regierungspartei hat fast 800.000 Mitglieder. Das sind mehr als 10% der Bevölkerung. Das ist eine Arbeitsagentur, das ist eine Interessenvertretung. Es gibt die Fälle, dass dann wirklich große Unternehmer mit Listen kommen müssen, in denen steht, so und so viele Wähler kann ich bereitstellen. Und das ist einfach so ein organisiertes System, dass wenn es nicht reicht, dann werden halt die Busse drangekarrt aus den Nachbarländern. Also dieses Engineering ist so durchdacht, dass es lange dauern wird, dagegen anzuhalten.
Und in diesem Biotop wuchert auch der Wildwuchs im wichtigsten Wirtschaftsfaktor Serbiens, dem Immobilienmarkt. Vieles von dem, was da gebaut wird, ist nicht nur teuer und unerschwinglich für die meisten. Es ist schlichtweg illegal.
So do you see anything strange in this line of buildings here?
Well, this one quite obviously was built recently.
Yeah.
And looks a bit strange to me.
Okay.
Radmilo Markovic steht in der Baba Višnjina, einer kleinen Seitenstraße im Stadtteil Vračar, und blickt nach oben auf einen fünfstöckigen Wohnblock. Das Gebäude ist recht neu, wie mir scheint. Typische Architektur, modern, etwas langweilig, leicht protzig. Doch das sei hier nicht der Punkt, sagt Radmilo Markovic.
But it also has an extra floor. It's bigger than the others.
Es hat eine zusätzliche Etage. Es ist höher als die anderen Gebäude. Wenn du dir die Häuserreihe hier anschaust, siehst du das sehr deutlich. Es ist das höchste Gebäude von allen. Und die obere Etage wurde illegal gebaut und dann illegal legalisiert. Das dürften so 1000 Quadratmeter zusätzlich sein. Der Quadratmeter für solche Neubauten liegt bei 5000, 6000 Euro. Ein guter Preis, oder? Das sind dann 5, 6 Millionen extra.
So that's like 5-6 millions extra.
Radmilo Markovic ist Journalist, arbeitet für das Balkan Investigative Reporting Network, kurz BIRN, ein unabhängiges Investigativportal, das auf dem gesamten Balkan, aber auch in Griechenland, der Türkei und Polen tätig ist. Wir biegen ab auf die Njegoševa-Straße. Nur wenige hundert Meter von hier hatte ein 13-Jähriger im Mai 2023 an einer Grundschule 8 Kinder erschossen. Nur einen Tag später gab es einen erneuten Amoklauf an einer Belgrader Schule. Wieder wurden 8 Jugendliche getötet. Die Taten versetzten Belgrad und das ganze Land in einen Schockzustand. Als Reaktion darauf gründete sich das Oppositionsbündnis Serbien gegen Gewalt. Vor der Grundschule liegen noch immer Blumenkränze, die an die Toten erinnern. Gewaltverherrlichende Graffitis wurden in der Njegošever Straße entfernt. Graffitis zu Ehren von Ratko Mladic zum Beispiel, dem Hauptverantwortlichen für das Massaker von Srebrenica. Wir gehen nach links in die nächste kleine Straße, die Kursulina Ulica, und machen Halt vor einem weiteren Gebäudekomplex. Die gleiche Architektur, derselbe Investor, ein bekannter ehemaliger Fußballspieler. Und dieselbe Geschichte. Auch hier, erzählt Radmilo Markovic, sei die oberste Etage nachträglich und illegal gebaut worden. Schlimm genug. Aber was die Sache ad absurdum führe, solche und ähnliche Bauten würden nachträglich mit Hilfe eines Gesetzes legalisiert, das eigentlich genau das unterbinden soll: illegales Bauen.
This was built 5 years ago in 2018. So basically it could not ever be legalized by the current law.
Das hier ist vor 5 Jahren gebaut worden. Und das heißt, es hätte nach dem bestehenden Gesetz niemals im Nachhinein legalisiert werden können. Das Gesetz nämlich sagt ganz klar, nur Gebäude, die vor 2015 illegal errichtet wurden und auf den damaligen Satellitenbildern zu sehen sind, können nachträglich legalisiert werden. Alles andere wird abgerissen. Der Grundgedanke dieses Gesetzes war ja richtig, das illegale Bauen endlich stoppen, was in Serbien schon immer ein Riesenproblem war. Der Staat sagte damals quasi, okay, wir haben bis jetzt mit euch Verstecken gespielt und unsere Augen zugemacht, aber seit 2015 machen wir die Augen auf und wir machen Schluss mit der bis dahin gängigen Praxis.
And we had our eyes shut, but after 2015 we will open our eyes and nothing is possible like that anymore.
In Wirklichkeit sei das Problem heute sogar größer als je zuvor. Die ganze Stadt sei voll von relativ neuen illegalen Bauten, erzählt der Journalist. Gemeinsam mit Kollegen des Netzwerks Birn hat er in einer aufwendigen Recherche dokumentiert, dass seit 2015 eine 500.000 Quadratmeter an Fläche illegal bebaut und trotzdem nachträglich legalisiert worden sind. Das entspricht einem Marktwert von rund 1 Milliarde Euro. Und die Dunkelziffer sei sicherlich noch viel höher, glaubt Markovic. Er holt seinen Laptop heraus und zeigt mir, dass alle entsprechenden Daten öffentlich zugänglich sind.
In 2015, this is a legitimate, the public, the official.
Das hier ist ein offizielles Satellitenbild von der Straße aus dem Jahr 2015. Und da sieht man viele ältere Gebäude, die eher schmal sind. Und dann, 2018, sieht man, dass dieses neue Gebäude eine Etage mehr hat als erlaubt.
After that, there is this new building that has one floor more than it should have.
Vor allem abseits des Stadtzentrums fanden die Journalisten noch viel krassere Beispiele für illegales Bauen. In Mirjevo im Osten Belgrads etwa. Radmilo Markovic öffnet das entsprechende Satellitenbild aus dem Jahr 2015. Es zeigt eine große Grünfläche. Auf dem Bild von 2022 dann stehen dort 20, 30 Häuser, ohne jede Baugenehmigung und komplett illegal gebaut. Häufig werde dann behauptet, man habe den Bauantrag vor 2015 gestellt und könne sich damit auf das Amnestiegesetz berufen. Oder die städtischen Inspekteure machten einfach falsche Angaben.
So, I'm an inspector.
Yeah.
I write down my conclusion or my, you know.
Also angenommen, ich bin der zuständige Inspektor und sagen wir mal, ich schreibe in meinem Bericht, okay, hier war schon ein Gebäude im Oktober 2015 und damit greift das Gesetz, mit dem das legalisiert werden kann. Und die Behörde, die für diese Art von Legalisierungen zuständig ist und die jetzt eigentlich erstmal selber die Satellitenbilder prüfen müsste, sagt einfach, oh, wir hatten ja einen Inspektor vor Ort, der festgestellt hat, das war alles schon 2015 da, was aber nachweislich nicht stimmt.
So, I don't cannot say really the amount of money that changed hands.
Aber so läuft es in der Praxis. Und ich kann nicht sagen, wie viel Geld dabei von einer Tasche in die andere wandert. Einen Anhaltspunkt aber liefert ein Gerichtsprozess, der hier gerade läuft. Einer der Angeklagten hat ausgesagt, dass es in der gesamten Stadt ein regelrechtes Tarifsystem gibt für solche Fälle. Die, die illegal bauen, zahlen 15 bis 20 Euro pro Quadratmeter an die zuständigen Behörden. Der Witz ist, in dem Prozess ist bisher nur dieser Angeklagte verurteilt worden.
And only that guy was arrested and put to trial of all the municipalities.
Und auch Radmilo Marković selbst hat Probleme wegen seiner kritischen Berichterstattung. Belgrads Bürgermeister Aleksandar Šapić von der regierenden Fortschrittspartei SNS hat den Journalisten wegen übler Nachrede verklagt. 50.000 Euro will Šapić von Radmilo Marković erstreiten. Denn in dessen Liste illegaler Bauten taucht auch ein Anbau auf dem Anwesen des Bürgermeisters auf.
I have never received a lawsuit before.
Das ist für mich auch eine neue Situation. Ich bin noch nie verklagt worden. Aber ich weiß, dass ich alles richtig gemacht habe. Alles in allem ist die ganze Geschichte rund um das Thema illegales Bauen für mich als Journalisten total frustrierend, weil alles klar auf der Hand liegt, aber nichts passiert. Dass von Seiten der Polizei und der Ermittlungsbehörden nichts unternommen wird, hat ganz offenbar politische Gründe. Dieses ganze System muss erstmal zerstört werden. Aber das ist schwierig und ich bin da eher pessimistisch.
So, I'm a pessimist, yeah.
Rasant steigende Mieten und Lebenshaltungskosten, hohe Inflationsraten und ein löchriges Netz staatlicher Sozialleistungen. In Belgrad ist das sehr konkret im Stadtbild sichtbar. Immer mehr Menschen landen auf der Straße, oft weil sie erst ihren Job verlieren und dann die Miete für die Wohnung nicht mehr bezahlen können. Für das Thema Obdachlosigkeit ist eigentlich der Bürgermeister Belgrads zuständig. Aleksandar Šapić ist bekannt und überaus populär in Serbien. Er galt zu seiner aktiven Zeit als weltbester Wasserballer. Und Wasserball ist Volkssport in Serbien. In seiner Heimat genießt Šapić Heldenstatus. Durchaus vergleichbar mit Tennisstar Novak Djokovic.
Došli smo danas ovde u privremeno prenoćište za kako se oni zovu? Za beskućnike.
Bei einem Pressetermin Ende 2023 allerdings hatte der Bürgermeister merkwürdige Wortfindungsstörungen. Wie noch gleich diese Menschen hießen, die da auf der Straße leben, wollte Šapić von seinem Assistenten wissen. Bei anderer Gelegenheit schwadronierte Šapić darüber, dass Belgrad inzwischen eine echte Metropole sei. Warum? Weil es auf Belgrads Straßen viele tausend Obdachlose gäbe. Und bekanntlich hätten nur reiche Städte ein Problem mit Obdachlosigkeit. Igor Mitrovic ist spät dran an diesem Morgen. Noch ein Telefonat, eine kurze Absprache mit seiner Kollegin Milica Jocic. 5 Minuten später sitzen die beiden im Auto und kämpfen sich mal wieder durch den allmorgendlichen Stau im Zentrum Belgrads. Igor leitet die Hilfsorganisation ADRA, die sich um Obdachlose in der Stadt kümmert. Medizinisch, psychologisch und mit Essensangeboten. Die beiden wollen auf die andere Seite der Save. Dort in Flussnähe steht mehrmals pro Woche eine kleine mobile Klinik. Ein kostenloses Angebot für Menschen, die auf der Straße leben. Die Organisation ADRA finanziert das vor allem über Spenden. Der Staat halte sich weitgehend raus beim Thema Obdachlosigkeit, berichtet Igor. Dabei sei das Problem dringlicher als je zuvor.
Wir haben 4.200 in unserer Basis, mit denen wir Man kann sagen, dass wir in der Zeit seit 2022 immer rund 20 neue Hilfsempfänger pro Monat gezählt haben. Also Leute, die obdachlos geworden sind und unsere Hilfe in Anspruch nehmen. Die Zahlen sind inzwischen aber rasant gestiegen. Allein im Januar und Februar dieses Jahres waren es insgesamt 200 Leute, die wir vorher noch nicht kannten.
Samo u tom periodu 200 novih ljudi smo otkrili ili su oni došli do nas na terenu.
Wie viele Menschen in Belgrad auf der Straße leben, weiß niemand ganz genau. Offiziell sollen es 5000 sein. Die reale Zahl aber liege höher. Viel höher, sagen Menschen, die täglich mit dem Thema konfrontiert sind, wie Igor und seine Kolleginnen von ADRA. Okay. 20 Minuten später stehen wir unter einer Autobahnbrücke. Es riecht streng. Jemand hat offenbar Schlachtabfälle am Straßenrand entsorgt, die vor sich hin modern. In 20, 30 Metern Entfernung steht der kleine LKW. Die Ladefläche ist umgebaut zu einem Behandlungsraum. Ein Dieselgenerator macht ordentlich Lärm. Ich warte etwas abseits. Milica Jocic klärt erstmal ab, ob es für die Menschen am Lastwagen okay ist, wenn heute ein Journalist mit dem Mikro Fragen stellt. Man habe schlechte Erfahrungen mit lokalen Medien gemacht, sagt Milica. Aber kein Problem. Niemand hat etwas einzuwenden gegen den Reporter aus Deutschland. Nur ihren vollen Namen wollen die Befragten lieber nicht nennen. In der kleinen mobilen Klinik kümmern sich eine Schwester und eine Ärztin gerade um Ilija. Der 38-Jährige hat eine offene Wunde an der Hand, die versorgt werden muss. Außerdem holt er sich ein Mittel gegen Krätze ab. Draußen auf der Straße komme ich mit Ilija ins Gespräch. Seit 6 Monaten lebe er auf der Straße, schlafe in Hauseingängen. Er erzählt eine typische Geschichte. Erst sein Unfall auf dem Bau, dann Jobverlust, Trennung von seiner Frau, Alkohol. Ein Kumpel von Ilija hat mitbekommen, dass ich aus Deutschland komme und stellt sich zu uns. Milovan ist 42, hat viele Jahre in München gelebt, ist aber wegen einer Beziehung vor 13 Jahren zurückgekommen nach Serbien.
Ja, ich wollte hier mein Leben aufbauen, aber ich muss ehrlich sagen, also es ist nicht leicht. Ich habe gedacht, in Deutschland, ja, ist scheiße, da ist schwer, die nerven mich ja so, ich bin Ausländer. Weißt. Aber hier ist noch mal ein Stück schlimmer. Balkan ist Balkan, weißt du, es ist echt hartes Gelände. Es ist hartes Gelände. Du hast hier sau wenig Sozialhilfe. Ich lebe, wie sagt man da, wo lebt der Bär noch mal? In der Höhle. Ja, ist in der Innenstadt, ein Labyrinth, da leben mehrere Leute.
Das Labyrinth, ein verzweigtes System unterirdischer Räume im Stadtzentrum. Düster, kalt, aber immerhin trocken, sagt Milovan. Vor ein paar Monaten ist er bei einem Freund rausgeflogen, seitdem obdachlos und betäubt sich wie viele andere auf der Straße oft mit Ethanol. Da kostet der Liter nur 50 Cent. Und die Situation auf der Straße werde immer schlimmer. Das sagen beide, Milovan und Ilija.
Alle betteln. Überall in der Stadt siehst du inzwischen Bettler. Aber wen kümmert das? Unsere Regierung ist korrupt. Die Inflation frisst uns auf. Für viele Lebensmittel haben sich die Preise verdoppelt in kurzer Zeit. Ich kann mich auch nirgendwo registrieren für eine staatliche Unterstützung, weil ich keine Papiere habe. Die Polizei sagt, du musst noch offene Bußgelder zahlen. Die Bußgelder aber wurden verhängt, weil ich keine Papiere habe. Absurd ist das.
Wir verabschieden uns. Milovan kommt noch einmal zurück. Eine Sache ist ihm noch wichtig. Er sei nicht nur ein Trinker, sondern habe sich auch Positives erhalten in seinem Leben. Eine Vorliebe für Shakespeare etwa.
Eng eingesperrt und faulen. Dies lebenswarme, fühlende Bewegung, verschrumpft zum Kloß und entzückte Geist, getaucht in Feuerfluten oder schaudernd umstarrt von wüsten Ewigkeitsmassen.
Am Nachmittag bin ich noch mit Danilo Curcic verabredet. Er leitet eine NGO, die sich für die Rechte von Minderheiten in Serbien einsetzt. Ein Schwerpunktthema ist dabei die wachsende Obdachlosigkeit im Land. Und die betreffe ja nicht nur jene, die sichtbar auf der Straße leben, sondern auch Menschen in Behausungen, die eigentlich unbewohnbar sind. In solch prekären Verhältnissen lebten vor allem Roma in Serbien.
And that's hundreds of thousands actually, because we have more than 700 informal Roma settlements.
Und das sind Hunderttausende. Wir haben über 700 Roma-Siedlungen in Serbien, die nicht offiziell genehmigt sind. Und 2/3 dieser Siedlungen sind irgendwie zusammengezimmert, für dauerhaftes Wohnen völlig ungeeignet. Sie heißen hier auch Kartondörfer, das sagt eigentlich alles. Und diese Leute müssen wir mitrechnen, wenn wir über Obdachlosenzahlen sprechen.
Auch Danilo Ćurčić kennt natürlich die Äußerungen des Belgrader Bürgermeisters Šapić über Obdachlose und hat dafür nur eine verächtliche Handbewegung übrig.
The thing is that actually it's pretty obvious that he doesn't know anything about social policies or actually housing at all.
Das zeigt einfach nur, dass er keinen blassen Schimmer von Sozialpolitik und der ganzen Wohnungsproblematik hat. Stattdessen mimt er den starken Mann mit Sprüchen wie »Arbeite hart, dann erreichst du auch etwas«. Es ist dieser neoliberale Habitus, der hier seit einigen Jahren ziemlich weit verbreitet ist. Aber sozialen Wohnungsbau, den gibt es hier seit 15 Jahren schon nicht mehr. Und bei vielen Leuten in Machtpositionen herrscht eine ziemlich schräge und irgendwie romantisierende Vorstellung von Leuten, die auf der Straße leben. Das sind Spieler, die gerne mal einen trinken, Lebenskünstler, die sich das ausgesucht haben, so zu leben.
Bon vivant, you know, like way of living. Like they want to do it like that. They are like, you know, it's you know, like that's the perception, you know, really.
Ein bezahlbares Dach über dem Kopf zu haben, ist eine Sache. Doch das Leben in Belgrad bereitet seinen Bewohnerinnen und Bewohnern noch andere Probleme. Belgrad zählt neben anderen Städten auf dem Balkan, wie Sarajevo, Skopje oder Pristina, zu den Orten in Europa mit der schlechtesten Luftqualität. Vor allem durch völlig veraltete Kraftwerkstechnik. Und wenn es um die Wasserqualität der beiden großen Flüsse in Belgrad geht, Save und Donau, dann ist die Technik zur Reinhaltung und Reinigung des städtischen Wassers nicht veraltet. Es gibt sie schlichtweg nicht. Momir Paunovic, Leiter des Instituts für Wasserökologie an der Uni Belgrad.
The problem is that major cities in Serbia does not have
Das Problem ist, dass keine der größeren Städte in Serbien über eine umfassende Kanalisation verfügt. Kläranlagen gibt es so gut wie gar nicht. Das ist auch in Belgrad und Novi Sad so, den beiden größten Städten, die ja beide an der Donau liegen. Es gab immer wieder Pläne, das zu ändern. Aber das sind natürlich riesige Investitionen, die da nötig sind.
So it is really, really huge investment.
Knapp 7 Millionen Menschen leben in Serbien. Und tatsächlich sind bis heute nur 50% der Haushalte an eine Kanalisation angeschlossen. Im Großraum Belgrad sind es sogar nur 30%. Der Großteil der Abwässer wird in spezielle Tankwagen gepumpt, die überall in der Stadt unterwegs sind. Am Ende landen dann sämtliche Abwässer, egal ob aus den Tankwagen oder der Kanalisation, in den beiden Flüssen Save und Donau. Komplett ungeklärt. Auch Grünflächen sind Mangelware. Immer mehr Parks mussten in den vergangenen Jahren großen Bauprojekten weichen. Marko Aksentijević ist ein Minister, ohne Ministerium allerdings. Der Sozialwissenschaftler arbeitet für das Ministarstvo Prostara, das Ministerium für Freiraum, eine NGO, die sich für bürgernahe Stadtentwicklung in Belgrad einsetzt.
Zu Beginn unserer Arbeit ging es eher darum, Raum für Kultur, soziale Treffpunkte, aber auch Wohnraum für Leute zu schaffen. Wir haben uns dann immer mehr mit dem Thema Raumplanung insgesamt beschäftigt. Denn wenn wir uns das heutige Belgrad anschauen, dann wird auf den städtischen Raum doch nur unter einem Gesichtspunkt geachtet. Welchen kommerziellen Wert hat er? Wie viel Geld kann ich aus jedem Quadratzentimeter rausholen? Und wenn das so weitergeht, sieht die Zukunft der Stadt schrecklich aus.
And this is kind of development that is like, you know, undoubtedly like leading us to quite a hellish future.
Ich treffe Marco vor seinem Büro im Zentrum Belgrads und wir laufen leicht bergab, erreichen nach kurzer Zeit Skadalia, ein bei Touristen beliebter historischer Teil des Belgrader Zentrums, der manchmal mit dem Pariser Montmartre verglichen wird.
Complete lack of any
Marko Aksentijevic kann über solche Vergleiche nur müde lächeln. Die historischen Fassaden in Skadalia seien an vielen Stellen verbaut mit stillosen Restaurantterrassen, Werbetafeln, Leuchtreklamen. Typisch sei das für Belgrads Umgang mit historischer Bausubstanz. Genauso wie die Entwicklung insgesamt, wenn es um das Thema Immobilien und Mieten geht.
So, like, you know, at one side we have like, you know, the biggest production of housing units since socialism.
Auf der einen Seite wird so viel gebaut im Wohnimmobiliensektor wie seit dem Ende des Sozialismus nicht mehr. Gleichzeitig ist die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum größer als je zuvor. Das ist schon eine absurde Situation, in der wir hier leben.
It's really like in a very ironic situation we live in.
Was Marko Aksentijevic noch mehr umtreibt, sind andere Themen. Infrastruktur, öffentlicher Nahverkehr, Grünflächen. Inzwischen nähern wir uns der Donau im unteren Teil von Dorcol. Im Moment sind hier vor allem Autowerkstätten, Garagen und Kleingärten. Doch die Arbeiten an einem mehreren Kilometer langen Grünstreifen haben schon begonnen. Es sei die erste Parkanlage überhaupt, die seit den 1980er Jahren in Belgrad neu geschaffen werde, erzählt Marco. Die Sache habe aber gleich mehrere Haken. Zum einen würden die Grünflächen größtenteils nicht zugänglich sein für die Öffentlichkeit, weil sie Teil privater Wohnanlagen sind, sogenannte Gated Communities.
It's going to be on the place where like railway used to be. I mean, which is like, you know, another tragedy of like, you know, Belgrade progress.
Und das Ganze entsteht dort, wo früher die Bahnlinie ins Zentrum verlief. Eine weitere Tragödie, wenn wir darüber sprechen, wohin sich die Stadt entwickelt. Es ist doch verrückt. Wir entfernen wichtige Infrastruktur, um sie durch Bauprojekte wie hier zu ersetzen. Wir bringen also mehr Leute in die Stadt, erschweren es aber, das Zentrum überhaupt zu erreichen. Der alte Hauptbahnhof jedenfalls ist heute ein Museum, weil er nicht mehr erreichbar ist. Und der neue Bahnhof ist eine halbe Autostunde entfernt auf der anderen Flussseite. Alles wegen des Megaprojekts Belgrade Waterfront. Neben Tirana ist Belgrad damit die einzige europäische Hauptstadt, die keinen Bahnhof im Stadtzentrum hat.
Belgrade ist now like the only European capital besides Tirana.
Bis 2030 hingegen soll in Belgrad die erste U-Bahn auf dem Westbalkan an den Start gehen. An der Projektplanung ist auch die Deutsche Bahn beteiligt. Böse Zungen in der Stadt lästern, die geplante Hauptlinie der Metro werde nirgendwo mit irgendwo verbinden, weil sie nicht da verlaufe, wo die Menschen sie brauchen. Wir stehen auf einem Hof mit Garagen. Etwa 200 Meter von hier fließt die Donau. Aber für uns ist hier Schluss, wir kommen nicht weiter.
Und das nächste Mal, wenn du hier bist, ist hier eine Gated Community. Also genieße die Aussicht. Das Areal insgesamt zieht sich ungefähr 4 Kilometer an der Donau entlang. Darin enthalten ist all das, was schon existiert. Also die Belgrade Waterfront und neue große Sportanlagen. Die Stadt insgesamt verliert aber seit Jahren Grünflächen. Im Stadtteil Vrača etwa stehen pro Einwohner nur 2,5 Quadratmeter Grün zur Verfügung. Normal in Städten wie Belgrad wären 15 bis 20 Quadratmeter.
Wenn sich nicht grundlegend etwas ändert daran, wie in Belgrad Entscheidungen getroffen werden, sieht Marko Aksentijevic jedenfalls schwarz für die Zukunft der Stadt, in der er lebt und arbeitet.
Wenn diese Entwicklung noch 20 Jahre so weitergeht, werden wir hier nicht mehr leben können. Mit den steigenden Temperaturen, der Luftverschmutzung, dem ganzen Verkehr hier.
Belgrad, Bauboom ohne Regeln. Das waren die Gesichter Europas von Christoph Kersting. Regie Babette Michel. Ton und Technik Connor Sheffrin. Redaktion Katrin Michaelsen. Eine Deutschlandfunk-Produktion 2024.